In unserer Welt ist es sehr dunkel geworden. Es ist so, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60, Vers 2. Mit dem folgenden Thema möchte ich eine Hilfe geben für die schwere antichristliche Zeit, die vorausgesagt ist an vielen Stellen der Heiligen Schrift. Das Thema lautet Endzeit, antichristliche Verführungszeit. Zuerst sollen uns einige Verse aus Matthäus 24 aus der Endzeitrede Jesu vor Augen geführt werden. Wir lesen in Matthäus 24 die Verse 4 bis 5, 11 bis 14 und 21 bis 25. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht werden wird. Und wo diese Tage nicht würden verkürzt, so würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. So alsdann jemand zu euch wird sagen: Siehe, hier ist Christus, oder da, so sollt ihr's nicht glauben, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Viele vorausgesagte Zeichen erfüllen sich in unseren Tagen vor unseren Augen so klar und deutlich, dass es auch die Ungläubigen schon merken, dass etwas auf uns zukommt. Wir haben weltweite Zeichen auf dem religiösen Gebiet. Da steht an erster Stelle die ökumenische Bewegung, die mit einigen hundert Millionen sogenannter Christen einen großen Block bilden. Diese religiöse Richtung bewegt sich nicht mehr auf der biblischen Linie. Es werden Kompromisse gemacht mit der Welt und Sünde. Auch mit den heidnischen Religionen werden Dialoge geführt und Kompromisse eingegangen, die mit der Heiligen Schrift im Widerspruch stehen. Auch die Großkirchen sind vom Wort Gottes abgewichen und gehen Wege, die vielfach am Ziel vorbeiführen. Es wird weitgehend keine Buße, Bekehrung und Wiedergeburt gepredigt. Kinder werden automatisch zu Christen gemacht, die keine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen haben und die kein neues Leben empfangen haben. Dann wird ein Götzendienst betrieben mit einem Marien- und Heiligenkult. Seligsprechungen von toten und fragwürdigen Persönlichkeiten, Abtreibung von Kindern und Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und so weiter. Die Sünden reichen bis in den Himmel und man bewundert die Geduld Gottes, dass er sein Gericht noch zurückhält. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 9 an seinen geistigen Sohn Timotheus: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wohllust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie, und solche meide. Aus denselben sind, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben, lernen immer dar und können nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres, dem Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, aber sie werden's in die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden jedermann, gleich wie auch jener Torheit offenbar ward. Es sind zurzeit immer noch die Anfangskennzeichen und Anfangswehen. Es kommt alles noch viel schlimmer. Je mehr das Wort Gottes in den Hintergrund gedrängt wird und die Gebote Gottes missachtet werden, umso mehr nimmt das unheilvolle Wesen, das Verbrechen und die Kriminalität zu. Die Terroranschläge, Naturkatastrophen und die zunehmenden Erdbeben sind nach der Aussage der Schrift erst die Anfangswehen beim Anbruch der Ereignisse, die für die letzten Tage vorhergesagt wurden. Die Menschen kommen weltweit äußerlich immer mehr in Bedrängnis und zugleich läuft die Verführung unter den Gläubigen auf Hochtouren. Es machen sich auch viele Zeichen bemerkbar unter den Gläubigen. Auch hier wirft die Endzeit ihre Schatten voraus. Die Gemeinde Jesu wird bedrängt und der alte Seelenfeind hat es besonders auf die wiedergeborenen Gotteskinder abgesehen, und bei vielen ist die Liebe schon erkaltet. Viele sind lau und träge geworden, und sie haben das noch nicht gemerkt. Vieles kommt so schleichend und harmlos, bis der Mensch in der Falle sitzt, und dann kommt man schwer wieder heraus. Manche stecken in einem falschen Glauben und sind nicht bereit, wenn der Heiland kommt. Viele haben die Heilsgewissheit verloren und wissen nicht mehr, ob sie auf dem Weg in den Himmel sind oder auf dem Weg ins Verderben. Wieder andere wissen nicht, wo die Reise hingeht, wenn der Abschied kommt aus dieser Welt. Viele bekennen ihren Heiland nicht vor der Welt, weil sie sich schämen. Hier sagt der Heiland in Matthäus 10, Vers 32 und 33, wer nun mich bekennet vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Gerade im Zeugendienst merkt man die Gleichgültigkeit und Lau und Trägheit. Die Bibel sagt, dass die Feiglinge einmal draußen sein werden. Gerade in der Endzeit muss die Spreu noch vom Weizen geschieden werden. Und es muss sich herausstellen, wer echt und recht wiedergeboren ist und wer nur ein frommer Mitläufer ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Endzeit zugleich auch eine große Verführungszeit. Es gilt für alle Gläubigen, wer da stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Nach dem zweiten Thessalonicher Brief gehört das Geheimnis der Bosheit hinein in die letzte Zeit. Der Satan mit seinem Anhang und seine Helfershelfer verstellen sich zu Engeln des Lichtes und wollen die Gläubigen, die recht stehen, verführen. Sehr oft gelingt es ihm, auch Brüder und Schwestern vor seinen Wagen zu spannen. Die große Gefahr besteht darin, dass viele Gotteskinder zu wenig auf die Stimme des guten Hirten hören. Die vielen Kompromisse, die von den Gläubigen eingegangen werden, führen am Ziel vorbei. Neben der religiösen Einstellung will man es auch mit der Welt nicht verderben. Sie lassen sich in ihrer Meinung und in ihrem Leben von den Massenmedien bestimmen. Dabei wird der Gläubige von der Welt manipuliert und schleichend in das Wesen dieser Welt hineingeführt. Drei schwerwiegende Verführungsmethoden sollen aufgezeigt werden, die viele Gotteskinder zu Fall bringen. Erstens, Verführung durch die fleischliche Gesinnung. Viele haben einen guten Anfang gemacht und eine klare Bekehrung erlebt. Aber im Laufe der Zeit ging es wieder rückwärts. Sie wurden lau und träge. Wieder andere haben nur eine oberflächliche Bekehrung erlebt und sie sind nie durchgedrungen zu einer Wiedergeburt. Oft haben viele ihrem Heiland gedient und sind ihm auch nachgefolgt. Aber sie konnten den weltlichen Verlockungen nicht widerstehen und sind mehr und mehr in das fleischliche Wesen abgedriftet. Es ist so wie in der Gemeinde in Galatien, zu denen der Apostel Paulus schreiben musste: O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr's im Fleisch vollenden? Galater 3, Vers 1 und Vers 3. In Römer 8, Vers 5 bis 8 ist eine tödliche Gefahr angesagt für alle, die nach dem Fleisch, nach den alten Lüsten leben wollen. Wer nicht radikal mit dem alten fleischlichen Wesen bricht, der kommt im Glauben nicht vorwärts. Der Wohlstand mit der Wohlstandsgenügsamkeit und der Wohlstandsgleichgültigkeit zieht vom lebendigen Glauben weg und führt in das fleischliche Denken und Wesen hinein, und dann dreht sich's nur um das Irdische, weltliche Dinge, die das Leben in Beschlag nehmen. Das Leben ist dann nicht mehr auf die Ewigkeit ausgerichtet und man hat das ewige Ziel nicht mehr vor Augen, und am Ende, wenn der Abschied kommt, geht es am Ziel vorbei ins ewige Verderben. Der Apostel Paulus warnt sehr vor einer fleischlichen Gesinnung im Römer- und im Galaterbrief. Wir lesen in Römer 8, 5 bis 8, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft gegen Gott. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Und an die Gemeinde in Galatien schreibt derselbe Apostel in Galater 5, 16 bis 18: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist, und den Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind widereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. In allen Lebenslagen ist es sehr wichtig, dass ein wiedergeborener Christ dem Herrn Jesus die erste Stelle in seinem Leben einräumt. Er will der Herr des Lebens sein. Und wenn der Herr den ersten Platz einnimmt und den Herzensthron innehat, dann steht ein Gläubiger unter der Führung des Heiligen Geistes, und das macht das Leben froh und glücklich. Dann kann ein Mensch sagen: Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Nehemia 8, Vers 10. Das Hinken auf beiden Seiten ist ein Jammerleben, und der Friede Gottes kann das Herz nicht erfüllen. Unser Heiland will in uns wohnen und er will uns ganz haben. Die tiefe Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, der uns erlöst und erkauft hat, gibt dem Leben Sinn und Geborgenheit. Für das Leben im Geist schreibt der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 5: Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und an die Gemeinde in Rom schreibt er in Römer 12, Vers 2: Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es muss immer wieder gesagt werden, dass der Heilige Geist keine Kompromisse mit der Welt und Sünde macht. Er duldet auch kein Scheinchristentum. Der Geist Gottes verherrlicht immer den Vater und den Sohn. Wer den Sohn Gottes auf die Seite schiebt, verliert damit auch den Vater und hat keinen Gott mehr. Wohl dem Menschen, der in der Gesinnung Jesu und in der Gemeinschaft mit Gott lebt und einen Wandel im Licht führt, der hat ein ewiges, herrliches Ziel vor Augen. Der wird Freude haben in alle Ewigkeit. Zweitens, Verführung durch Welt und Sünde. Wer die Gefahr aus der Welt nicht ernst nimmt, der kommt sehr schnell hinein in die Lau und Trägheit. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Abfall. Wer da meint, er muss ein Fernsehgerät haben, dem funkt der Feind mit vielen schmutzigen Bildern über die Augen ins Herz hinein. Er wird von dem geprägt, was er sieht, und wird dabei manipuliert und in das Wesen der Welt umgestaltet. Es ist dem Feind gelungen, den Schmutz und das sündige Wesen der Welt als Verführung ins Wohnzimmer zu senden. Die vielen schmutzigen Bilder muss die Seele verarbeiten und sie wird dabei auch verschmutzt und verunreinigt. Mit dem Einschalten des Fernsehgerätes wird das Tor zur Welt und Sünde geöffnet. Dabei wird auch die Herzenstür geöffnet und die Bilder und der Schmutz dringt in das Herz ein und verschmutzt den Geist und die Seele und in vielen Fällen wird dann auch das Fleisch hochgejubelt. Dieses Massenmedium ist mit ein Grund, dass so viele Gotteskinder den klaren Blick für die Herrlichkeit verlieren und dabei in der Liebe erkalten. Sie werden bewusst oder unbewusst automatisch in das Bild der Welt umgestaltet. Eine weitere Gefahr besteht auch durch Videos, Computerspiele, Missbrauch von Handys, Laptop-Spiele, das Internet und so weiter. Wer hier kein festes, gläubiges Herz hat und über die entsprechenden Nummern die Schmutztümpel der Pornografie und Hurerei anwählt und den Schmutz vielleicht noch herunterholt und in seinem Computer speichert, der spielt mit dem höllischen Feuer und geht bewusst den Weg des Verderbens und der Verdammnis. Die Gefahren im Internet werden oft heruntergespielt und verharmlost. Diese Dinge verschmutzen die Seele und führen hinein in Sünde und Verderben. Nachdem in den meisten Kirchen und Gemeinden keine Gemeindezucht mehr geübt wird, hat die Welt und die Sünde ein leichtes Spiel, die Gotteskinder nach ihrem Bild zu prägen und zu formen. Die Bibel aber sagt, dass der Heilige Geist die Gotteskinder umgestalten will in das Ebenbild des Sohnes Gottes. Römer 8, 29. Welt und Sünde verblenden die Herzen und führen herunter vom Weg der Heiligung. Wo keine Gemeindezucht durchgeführt wird, dort werden auch keine geistlichen Kinder, sondern nach Hebräer 12, 8 Bastarde erzogen. Bastarde sind Mischlinge, sie sind vermischt mit der Welt und Sünde und ihnen wird nach der Schrift das Kindesrecht abgesprochen. Ein Mensch wird ein Bastarde, ein Mischling, wenn er sich dem Wesen dieser Welt angleicht und wenn er auch durch schmutzige und pornografische Bilder seine eigene Seele verunreinigt und den Heiligen Geist betrübt. Es kann auch so weit kommen, dass der Heilige Geist sich aus dem Herzen zurückzieht und den Gläubigen wieder verlässt. Sünde ist immer ein Höllengift und zieht in das höllische Feuer. Seit die Gemeindezucht in den Gemeinden fehlt, kann der Satan ohne viel Mühe und Arbeit die Gemeinden der Welt und der Sünde anpassen. Dann gelingt es ihm, Pantomime, christliches Theater, Rock- und Popmusik und anderes weltliches Wesen in die Gemeinden und Jugendkreise einzuschleusen. Dabei bringt der Seelenfeind noch die christliche Farbe mit und dann wird alles christlich gefärbt und mit einem religiösen Glanz versehen. Wer sich dann zu Wort meldet und die weltlichen Dinge anprangert, wird schnell zu einem Außenseiter. Er macht sich unangenehm bei denen, die die Schlagseite zur Welt schon in sich tragen. Warnend lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Gefahr des Abfalls hin zur Welt und Sünde ist viel größer, als es weitgehend angenommen wird. Je weiter wir die Tore zur Welt öffnen, umso mehr zieht Gott die segnende Hand zurück. Das trifft zu für jeden Einzelnen und auch für Gemeinden und Gemeinschaftskreise. Gerade wenn die Liebe bei vielen erkaltet, dann nimmt die Liebe zur Welt zu und das geschieht oft so schleichend, dass es viele gar nicht merken. Manche merken es erst auf dem Sterbebett, wenn alles so dunkel wird, wenn der Abschied aus dieser Welt immer näher kommt. Vielen anderen wird es so ergehen wie dem reichen Mann in Lukas 16. Er wurde erst nüchtern, als ihm die höllischen Flammen ins Gesicht geschlagen haben. Es ist daher entscheidend wichtig, dass wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sind und in den geistigen Linien der Heiligen Schrift wandeln, damit wir einmal vor dem Herrn Jesus bestehen können. Darum, liebe Hörer, wir wollen doch alles tun, was uns in den Himmel bringt, und alles aufgeben, was uns hindert oder aufhält, wenn der Herr Jesus kommt und die Gemeinde heimholt. Wer es mit der Welt und Sünde nicht genau nimmt, steht in der Gefahr, dass er am Ende vorbeitreibt. Die Liebe zum Herrn Jesus sollte unseren Alltag bestimmen. Den Gotteskindern sollte es ein Anliegen sein, dass sie Frucht bringen für die Ewigkeit. Wer seine Pfunde vergräbt, der muss mit dem Gericht Gottes rechnen. Für die Gläubigen gilt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Der Kampf gegen Welt und Sünde nimmt uns niemand ab. Hier gilt es, recht zu kämpfen. Diesen Kampf in uns, der Geist gegen das Fleisch, den nimmt Gott uns nicht ab. Es wird daher entscheidend sein für Zeit und Ewigkeit, wie wir gegen die Welt und ihr verderbliches Wesen und auch gegen das eigene Fleisch und gegen die Sünde gekämpft haben. Dieser Kampf geht bis aufs Blut. Hebräer 12, Vers 4. Dazu kommt noch der alte Seelenfeind, der uns mit den Anfechtungen und Lügen zu schaffen macht. Sein Handwerk und sein Wirken bringt immer Not, Elend und Verderben. Der Teufel ist der Vater der Lüge und ein Seelenmörder. Jetzt in der Endzeit nimmt die Bosheit stetig zu auf der ganzen Welt und es wird alles so kommen, wie es im Wort Gottes geschrieben steht. Bei vielen Gläubigen wird die Liebe erkalten und dann nimmt auch der Abfall zu. Das Böse muss auch reif werden zum Gericht, mitsamt allen Gottlosen und Spöttern. Darum sollen wir nicht teilhaftig werden fremder Sünden. Es ist besser, man löst sich von den Kirchen und Institutionen, die nicht nach dem Wort Gottes handeln, als dass man sich an fremden Sünden mitschuldig macht. Die Gläubigen müssen als Kinder des Lichts in dieser Welt scheinen und nicht mit dem falschen religiösen Wesen mitmachen. Es gilt das Wort aus Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder lasset ihr euch dünken, die Schrift sage umsonst, der Geist, der in euch wohnt, begehrt und eifert. Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet keusch eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Gerade jetzt in der Endzeit müssen wir eine klare Stellung zum Herrn Jesus und zu seinem Wort einnehmen. Wir sind es dem Heiland der Welt schuldig, dass wir ihn ehren und verherrlichen, weil er für uns gestorben und auferstanden ist. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Welch ein großer Herr! Drittens, Verführung durch falsche Lehren und falsche Lehrer. Gerade in der Endzeit werden falsche Propheten und Verführer aufstehen und falsche Lehren verkündigen, damit viele verführt werden. In Matthäus 24, Vers 4 und 5 warnt der Heiland und sagt: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Es ist entscheidend wichtig, dass alle Gotteskinder in der Schrift zu Hause sind, damit sie die falschen Propheten und Verführer erkennen. Alle Sonderlehren, Visionen und Träumereien müssen wir ablehnen. Alles, was der Heiligen Schrift nicht standhält, ist verwerflich und darf keinen Eingang finden in die Gemeinden. Der Herr Jesus will die Mitte des Herzens und Lebens sein. Er muss auch die Mitte unserer Verkündigung sein. Millionen Menschen werden durch Visionen und Träume verführt. Wenn die falschen Visionen und Träume sich nicht erfüllen, dann sind es nur wenige, die dann die Torheit der Visionen erkennen und darüber Buße tun. In vielen anderen Fällen werden die Menschen verführt, indem das Gefühl und das Fleisch hochgejubelt wird. Es wird eine künstliche Stimmung durch schiefe Witze und künstliches Lachen erzeugt. Bei einem solchen Treiben, wo die Autorität und Souveränität Gottes herabgewürdigt wird, haben wir es mit Irrlehrern und Verführern zu tun. So wirkt niemals der Heilige Geist. In solchen Gemeinden, wo derartiges getrieben und angeboten wird, herrscht ein unnüchterner und falscher Geist der Welt und der Verführung. Es treten falsche Zungengaben und falsche Weissagungen, Toronto-Segen und andere fragwürdige Dinge und Manifestationen auf, die wir als geistliche Gotteskinder ablehnen müssen. Der Apostel Paulus warnt auch vor der Gefahr, die von innen aus der Gemeinde, aus dem Brüderkreis, kommen kann. Und er schreibt in Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied werden unter euch kommen greuliche Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus euch selbst werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Die Gefahr von innen ist besonders gefährlich, weil es die bekannten Geschwister und auch die Verwandtschaft betrifft, die mit den Irrlehrern in Verbindung stehen. Es muss immer wieder geprüft werden, welcher Geist steht dahinter, welche Interessen und ob Hochmut und Überheblichkeit eine Rolle spielen. Irrlehrer sind darauf bedacht, dass sie sich in den Mittelpunkt stellen und die armen Seelen an sich binden. Wie ein Guru ziehen sie eine Schlange von Menschen hinter sich her. Der echte Diener des Herrn bleibt in der Demut und will Seelen für den Heiland gewinnen und bindet die Seelen an den, der sie mit seinem Blut erlöst und erkauft hat, an Jesus Christus. Der Geist Gottes verherrlicht immer nur den Vater und den Sohn. Der Geist Gottes wirkt immer nur echte Früchte und Geistesgaben. Es muss alles durch das Wort Gottes geprüft werden und muss auch dem Wort Gottes standhalten. Es gilt auf allen Gebieten: Prüfet die Geister, prüfet die Gaben, ob sie von Gott sind. Es werden oft auch eigene Lehren und Steckenpferde geritten, die viele Leute ins Verderben ziehen. Zusammenfassend möchte ich verschiedene Punkte aufzählen, die uns in der Endzeit das Seelenheil rauben können und die uns am Ziel vorbeiführen. Erstens, Verführung durch die Welt und Anpassung an die Welt. Der Heiland ist nicht mehr die Mitte des Herzens und Lebens. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Zweitens, Fleischeslust, fleischliche Gesinnung, Augenlust und hoffärtiges Leben. Römer 8, 13 und Epheser 2, Vers 3. Verführung durch die Ökumene. Der Absolutheitsanspruch Jesu wird preisgegeben. Vermischung der Religionen. Man sagt, die anderen Religionen haben auch einen Weg in den Himmel. Die Bibel aber sagt, dass es nur einen Namen unter dem Himmel gibt, in dem es Heil und ewiges Leben gibt. Jesus Christus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Ihm ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Wer sich an die Brust der Ökumene legt, wird teilhaftig fremder Sünden und geht den Weg der Verführung. In Johannes 14, Vers 6 sagt uns der Herr Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Falscher Friede. Es wird keinen Frieden auf Erden geben, ohne den Friedefürst Jesus Christus. Erst wenn der Sohn Gottes sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten wird, dann wird erst Friede auf Erden sein. Wir dürfen aber jetzt schon Frieden im Herzen haben, wenn wir über die Buße, Bekehrung und Wiedergeburt eine neue Kreatur geworden sind. Nach Römer 5, Vers 1 dürfen wir sagen: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Viertens, Verführung durch die pseudocharismatische Bewegung. Falsche Zungen, Sprachen und falsche Manifestationen mit Toronto-Segen und Öffnung zur Welt und unnüchternes Wesen. Fünftens, Verführung durch die Heilssicherheitslehre. Es wird gelehrt, dass der Wiedergeborene nicht mehr verloren gehen kann. Die Heilige Schrift und der Abfall in unseren Tagen sagt aber etwas anderes. Sechstens, Verführung durch die Allversöhnung. Hier wird gelehrt, dass nach vielen Äonen, Jahrtausenden, viele aus der Hölle herauskommen, nachdem sie ihre Strafe abgebüßt haben. Am Schluss wird der Satan auch noch aus der Hölle herauskommen und selig werden. Siebtens, andere Lehren, die beiden Körperschaften, Israel die Reichsgemeinde und die Gemeinde Jesu ist die Christusgemeinde. Dazu brauchen sie zwei verschiedene Evangelien. Israel soll dann die Brautgemeinde sein. Dadurch wird das große Erlösungswerk unseres Heilandes, der aus Juden und Heiden eins gemacht hat, aufgeteilt. Solche Irrlehren verwirren die Leute in der Endzeit, richten Schaden an unter den Gläubigen und diese Irrlehrer fischen dann im Netz unter den Gläubigen, weil der Missionsbefehl Jesu ist für sie nicht mehr bindend und zur Nebensache geworden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Prüfet die Geister und prüfet auch die Gaben von den Wundertätern. Prüfet auch alle Verkündiger des Evangeliums, ob sie aus einem Evangelium zwei machen, siehe Israel, die Reichsgemeinde und die Braut, und ob sie dem Evangelium etwas hinzufügen oder weglassen. Nun soll auch in 12 Punkten aufgezeigt werden, was die Gläubigen brauchen und wie ihr Leben aussehen muss, damit sie nicht am Ziel vorbeitreiben, damit sie dabei sind, wenn der Herr Jesus kommt. Erstens, Gewissheit der Gotteskindschaft. Damit ist die Wiedergeburt gemeint. Jeder, der in den Himmel eingehen will, muss beachten, was der Herr Jesus gesagt hat in Johannes 3, Vers 7. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Und nach Römer 8, 16 gibt Gott die Gewissheit der Gotteskindschaft. Ohne Wiedergeburt wird niemand das Reich Gottes sehen. Zweitens, Gewissheit, dass der Name im Buche des Lebens steht. In der Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 sagt der Herr Jesus, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Drittens, Wandel im Licht und der Weg der Heiligung. Hier wird eine ganze und völlige Nachfolge in der Treue und im Gehorsam erwartet, wie es vor dem Herrn Jesus nach der Heiligen Schrift auch sein soll. Nach Hebräer 12, Vers 14 wird ohne Heiligung niemand den Herrn Jesus sehen. Wir sind aufgefordert, in dieser Welt ein Licht zu sein. Viertens, Bereitschaft zum Dienen aus Liebe zum Herrn. Die Nachfolger Jesus sind berufen und bekehrt, um dem Herrn Jesus zu dienen. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. An vielen Stellen der Heiligen Schrift werden wir aufgefordert, dem Heiland zu dienen. Viele wollen aber ein schönes Leben führen und das Fleisch pflegen. Beides geht aber nicht. Unser Leben soll reichlich Früchte tragen. Fünftens, Treue und Hingabe im Zeugendienst. In der Seelenrettung, der Herr Jesus bezeugt in Matthäus 28, 18 bis 20, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dies ist der Missionsbefehl des erhöhten Herrn. Auch an anderen Stellen wird es bezeugt, dass die Jünger Jesu berufen sind, dass sie ihren Herrn in der Welt bekannt machen und dass sie Menschenfischer, Seelenretter sein sollen. Dieser Missionsbefehl gilt allen Gotteskindern. Alle, die erlöst und bekehrt sind, sollen andere retten, damit Seelen gewonnen werden für die Ewigkeit. Sechstens, die Frucht unseres Lebens, Früchte des Geistes. Kinder Gottes sind berufen, Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Der Heiland bezeugt in Johannes 15, Vers 2, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Gott hat uns Gaben gegeben, damit wir Frucht bringen für die Ewigkeit. Die Frucht des Geistes wird uns aufgezeigt in Galater 5, Vers 22. Siebtens, unsere Einstellung zum Wort Gottes. Inspiration des Wortes Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt bestehen. Das Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt, die Speise für die Seele, das Schwert des Geistes und das Licht auf unserem Wege. Der König David konnte sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers 105. Wer in seiner Bibel zu Hause ist, der geht gestärkt durchs Leben und hat Sieg in der Kraft Jesu. Achtens, die Bereitschaft für den Leidensweg durch die Endzeit. Von Natur aus sind wir alle leidensscheu. Aber wenn wir in der antichristlichen Zeit dem Heiland die Treue halten, dann wird er uns die Kraft geben, wenn es sein muss, nach seinem heiligen Willen, getreu zu sein bis in den Tod. Millionen haben schon ihr Leben gelassen für ihren Herrn, der sie mit seinem Blut erkauft hat. Die Märtyrer werden einmal leuchten in der Ewigkeit. Neuntens, die Freude im Herrn, Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Etwa 300 Mal wird in der Bibel von der Freude berichtet. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. So lesen wir es in Nehemia 8, Vers 10. Paulus schreibt in Philipper 4, 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Die Freude im Herrn gibt Siegeskraft im Kampf gegen Welt und Sünde und auch in den Anfechtungen. Die Freude gibt der Gemeinde auch Überwinderkraft in der antichristlichen Zeit. Die göttliche Freude bewahrt auch vor falschen Freuden, die uns an die Welt binden wollen. Zehntens, Wachsamkeit gegenüber jeglicher Verführung. Wenn die antichristliche Zeit hereinbricht, dann wird es so finster werden, wie es das Wort in Matthäus 24, 22 sagt. Und wo diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Viele bekannte Brüder fallen in unseren Tagen und viele machen Kompromisse mit falschen Lehren und verlieren die Vollmacht. Wieder andere nehmen es mit der Welt und Sünde nicht so genau und sie werden aus der Glaubensbahn hinausgeschleudert. Es fehlt an der Entschiedenheit. Es gilt für alle Gotteskinder. Wachet und betet. Elftens, aufschauen auf Jesus Christus. Nachjagen dem vorgesteckten Ziel. Es ist Gnade, dass wir an jedem neuen Tag aufschauen dürfen zu unserem Heiland, der uns in allen Lebenslagen beisteht und hindurchhilft. Er hat das gute Werk in uns angefangen und er wird es auch vollenden. Es ist ein Vorrecht und eine Gnade, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem heiligen Gott, ja, dass wir Vater sagen dürfen durch unseren Herrn Jesus Christus. Zwölftens, warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Bereit sein, wenn er kommt. Wenn er kommt, dann ist keine Zeit mehr zur Buße und zur Umkehr. Nur die Bereitschaft zählt. Es wird uns in Matthäus 25, Vers 10 gesagt, und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Lieber Hörer, sage an, bist du wirklich bereit, wenn Jesus Christus wiederkommt? Im Zusammenhang mit der antichristlichen Verführung ist es notwendig, dass das Wesen von diesem schlimmen Verführer, Diktator und Antichrist aufgezeigt wird. Die Namen und Bezeichnungen des Antichristen sollen nun genannt werden, die diesen kurzzeitigen Weltbeherrscher kennzeichnen. Erstens, er wird als Tier bezeichnet. Nach Offenbarung 13, Vers 1 vereinigt er die Tiergestalten von den vorausgegangenen Weltreichen. Es sind die Tiere Panther, Bär und Löwe. Das tierische böse Wesen dieser Tiere wird der Antichrist in sich vereinigen. So schlimm, unmenschlich, brutal und mörderisch, heuchlerisch und so weiter wird er sein. So schlimm, wie ein normaler Mensch nicht sein kann. Daher der treffende Name, das Tier. Offenbarung 13, Vers 1 bis 18. Zweitens, der Mensch der Sünde. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 12. Jeglicher Schmutz, den die mancherlei Sünden in sich vereinigen, das Höllengift der Sünde, wird er global in seinem Wesen in sich tragen. Er wird die Erdenbewohner zur Sünde verführen und die schlimmsten Sünden wird er salonfähig machen. Drittens, das Kind des Verderbens. Das Verderben auf allen Gebieten, besonders das menschliche Wesen, die Gebote, die Moral, die ethischen Werte, das Schamgefühl, der Anstand und Ordnung wird so groß sein, dass es schlimmer nicht mehr sein kann. Viertens, der Widersacher. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Der Antichrist ist der Gegenspieler Gottes und wird sich auflehnen gegen alles Göttliche und wird unter Druck und Verfolgung mit äußerster Brutalität seinen Willen und sein böses Wesen durchsetzen. Offenbarung 13 bezeugt uns, dass ihn alle Erdenbewohner anbeten werden, die nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Fünftens, er gibt sich aus, er sei Gott. Er setzt sich in den Tempel Gottes und gibt sich aus, er sei Gott und verlangt von allen Erdenbürgern die Anbetung. Er wird auch lästern gegen Gott und gegen die, die im Himmel wohnen. Sechstens, der Boshafte. 2. Thessalonicher 2, 8 bis 10. Dieses Tier, der Antichrist, vereinigt alles Böse in sich, weil der Satan in ihm wohnt. Neues, boshaftes Wesen wird er zur Schau stellen und sich noch über dem Boshaften rühmen. Siebtens, der Gesetzlose. Für den Boshaften, den Menschen der Sünde, gibt es kein Gesetz mehr. Er treibt sein teuflisches Wesen nach dem eigenen, schlimmen und bösen inneren Zustand. Er trägt Satans böses Wesen in sich und handelt auch nach seines Vaters Art. Achtens, er wird auch der Anstatt Christus genannt. Er wird deshalb so genannt, weil er anstelle des wahren Christus treten wird und weil viele Christusse ihm vorausgehen. Er verstellt sich zum Engel des Lichtes. 2. Korinther 11, Vers 14 und 15. Und will damit auch die Gläubigen verführen. Er wird fromm reden und sich religiös tarnen und fromme Anweisungen geben, die ihn ehren und verherrlichen. Er wird auch große Zeichen und Wunder tun, damit auch die Auserwählten verführt werden. Dem Antichrist, dem Tier, Offenbarung 13, werden nur 42 Monate oder 3,5 Jahre gegeben, um sein böses, teuflisches Wesen auf Erden zu treiben. Er bekommt noch einen Verführer dazu. Das ist der falsche Prophet, Offenbarung 13, 11 bis 18. Das Tier aus dem Abgrund, der dann die Anbetung des ersten Tieres unter Androhung der Todesstrafe fordern wird. Dieses zweite Tier aus dem Abgrund wird auch die Zahl 666 für die Erdenbewohner einführen. Offenbarung 13, 16 bis 18. Jeder muss dann den Namen des Antichristen oder seines Namens Zahl auf die Stirn oder auf die rechte Hand annehmen. Wer es nicht tut, kann nicht kaufen oder verkaufen. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass unser Verhältnis zu unserem Heiland Jesus Christus stimmt. Wir müssen in ihm gegründet sein, damit wir den Sieg behalten. Nach meiner Erkenntnis wird es nur den wiedergeborenen Gotteskindern möglich sein, dass sie den Sieg behalten in der antichristlichen Zeit und auch gegen den Antichristus. Wie soll ein Mensch bestehen gegen dieses teuflische Treiben, wenn er den Heiligen Geist nicht in sich hat? Nur der Herr Jesus allein kann uns bewahren und hindurchbringen, damit wir als Sieger und Überwinder einziehen dürfen durch Tod der Herrlichkeit. Darum, liebe und teure Hörer, nehmt es zur Kenntnis. Wir sind so teuer erlöst und erkauft mit dem heiligen und teuren Blut Jesu Christi. Und wir sind auch für den Himmel berufen. Deshalb können und dürfen wir unser Kleid der Gerechtigkeit nicht mit dem Wesen dieser Welt und mit der Sünde beschmutzen. Wer seine Schuld und Sünde im Lichte Gottes durch diese Botschaft erkannt hat, sollte Buße tun und das weltliche Wesen verleugnen und in der ganzen Hingabe an den Sohn Gottes ihm in der Treue und im Gehorsam nachfolgen. Wir werden stille vor dem Herrn und beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, wir beten dich an, loben und preisen dich. Du bist der Herr über allem Geschehen in der Endzeit und wachst über deiner Gemeinde. Du hast sie unter die Verheißung gestellt, dass die Pforten der Hölle deine Gemeinde nicht überwältigen werden. Das tröstet und stärkt uns im Kampf des Glaubens. Wir danken dir, dass du deine Gemeinde der Vollendung entgegenführst. Und wir dürfen mit dir auf dem Siegesboden stehen. Amen.